Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Mein Kind hat im Dezember Geburtstag, Nikolaus, Geburtstag, Weihnachten. Das sind alles so Sachen, wo man denkt, oh Gott, das sind wieder nur Ausgaben. Und irgendwie, wenn die Geldnot so groß ist, kommt man irgendwann in so ein Loch. Da denkt man, okay, weil bringt ja eigentlich nichts.
Also da gibt es wirklich keinen richtigen Traum, aber ich glaube, ich gehe so den letzten Job, den mein Vater so hatte.
Nein, du wirst ja jetzt bestimmt nicht Reinigungskraft als Traumberuf aussuchen. Mal ein bisschen höhere Ziele stecken.
Also mittlerweile ist es so, dass Kinder oder Familien 4 Generationen brauchen, um aus der Armut rauszukommen. Das heißt also, unsere Kinder vererben ihre Armut weiter, wenn man sie nicht an die Hand nimmt und ihnen die Schulausbildung ermöglicht, sie in Berufe bringt. Und es ist viel billiger heute, in diese Kinder zu investieren, damit etwas aus ihnen wird, als darauf zu warten, dass sie irgendwann dem Sozialstaat Geld kosten.
Kein Geld für Hobbys, kein Geld für Nachhilfe, Urlaub oder gesundes Essen. 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland sind von Armut bedroht, also etwa jeder 6. Minderjährige. Das hat das Statistische Bundesamt ermittelt. Die Behörde sieht Armut und soziale Ausgrenzung immer dann gegeben, wenn das verfügbare Einkommen unterhalb der Armutsgrenze liegt, also wenn ein Haushalt über weniger als 60% des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügt. Fest steht aber auch, je niedriger der Bildungsstand der Eltern, desto stärker sind Kinder von Armut bedroht. Für dieses Wochenendjournal habe ich bei Familien nachgefragt, was es wirklich bedeutet, arm zu sein. Ich habe erfahren, warum Teilhabe und Chancengerechtigkeit nicht nur eine Frage des Geldes sind und welche Rolle die Eltern dabei spielen. Und ich wollte wissen, ob die geplante Kindergrundsicherung armen Familien künftig das Leben erleichtern könnte, sofern die Grundsicherung denn kommt. Wegen der 60 Milliarden Haushaltslücke und den damit verbundenen Sparmaßnahmen wird das Gesetzesvorhaben nämlich derzeit stark diskutiert. Herzlich willkommen zum Wochenendjournal, wenn Familien zu wenig Geld haben. Ich bin Anja Nehls. So klingt es, wenn der 11-jährige Connor aus Hellersdorf von der Schule wieder zu Hause ist und das tut, was er eigentlich immer tut.
Zocken, Fortnite spielen, das ist ein Spiel ab 12 und es macht sehr viel Spaß und ja.
Und deshalb verbringen Connor und seine Geschwister ihre Freizeit hauptsächlich vor der Spielekonsole, kritisieren ihr Vater und dessen älteste Tochter Conny.
Weil was anderes machen sie ja auch nicht mehr, leider. Ich würde mir wünschen, dass die mal öfter raussehen. Habe ich in deren Alter auch gemacht, dass ich da ständig draußen war und auch raus wollte.
Weil ihr seid einfach mal ziemlich faul geworden. Eigentlich hatte ich die Computer nämlich während der Corona-Zeit gekauft, mit Unterstützung so ja noch, dass die während der Corona-Zeit dieses Online-Schooling machen können. Dafür hatten die eigentlich bekommen. Und eigentlich war so eine Stunde pro Tag für so elektronische Spielgeräte. Aber wenn man dann wochenlang eingesperrt ist, dann erlaubt man den Kindern natürlich ein bisschen mehr. Und wenn es dann einmal eingerissen ist, dann kriegt man sie da auch wieder schlecht weg.
Weil was anderes machen sie ja auch nicht mehr, leider. Ich würde mir wünschen, dass die mal öfter raussehen. Habe ich in deren Alter auch gemacht, dass ich da ständig draußen war und auch raus wollte.
Conny ist 26, hat knallgrüne Haare und ist im 2. Ausbildungsjahr in einem Büro. Einige der größeren Kinder aus der 1. Ehe des Vaters sind bereits ausgezogen. Seine 2. Frau hat ihn vor ein paar Jahren verlassen und seitdem ist er alleinerziehender Vater, erklärt Conny.
Na, hier sind wir jetzt zu 6. Genau. Hat die 4 Kleinen, Jade und Icke. Jane, Aaron, Danny und Connor.
Ich bin 10, Connor ist 11, Aaron ist 12 Und Danny
ist er schon.
Ach, dann 13 nimmt.
Ja.
Und Danny ist 14.
Ja.
Alle hier müssen mit wenig Geld auskommen. Vater René hatte als Reinigungskraft gearbeitet. Seit einem Schlaganfall vor 2 Jahren war er krankgeschrieben und nun ist er gekündigt worden und bezieht Bürgergeld. Das mache aber keinen Unterschied, sagt er. Auch vorher habe die Familie hauptsächlich von Transferleistungen gelebt, weil sein Einkommen nicht reichte. Früher war er durchtrainiert und kräftig, jetzt sieht er müde aus und resigniert. Die Wohnung im obersten Stockwerk eines sanierten Hellersdorfer Plattenbaus zahlt das Amt. Aber schon die Stromrechnung sei jeden Monat ein Problem. Dazu kommen die gestiegenen Lebensmittelpreise. Er zeigt auf ein großes Aquarium, in dem die 3 letzten Fische hinter einer verdreckten Scheibe schwimmen.
Ich hatte früher Diskusse, das war schon kostenaufwendig auch. Und da bin ich schon von ab, jetzt waren es nur noch Skalare, aber wie gesagt, ich schaffe das auch nicht mehr, das alles kommt nicht mehr hinterher mit dem ganzen Sauermachen und so. Ja, habe ich schon ewig, schon immer meine Leidenschaft gewesen. Aber jetzt muss ich zurück, rückrudern, das geht nicht mehr. Kostet halt auch, meine auch Fischfutter muss gekauft werden, aber das geht immer noch. Aber gerade das Energiemäßige, das ist das teuerste, Filtern, Heizen und Licht.
Für solche und andere Hobbys reicht das Geld nicht, auch wenn der Vater zurücksteckt und versucht, den Kindern ihre Wünsche zu erfüllen.
Was ich gerne machen würde, ist Karate. Das würde ich gerne lernen.
Da würden wir sicherlich eine Lösung finden, aber ansonsten ist das Geld schon ein Problem. Ja, Connor möchte unbedingt im Fußballverein und so was. Das ist aber, wenn alle 4 irgendwas wollen, und das ist einfach eine Sache, das kann man finanziell ja nicht stemmen vom Hartz IV oder Bürgergeld. Normaler Sportverein schon, wenn man da mit der Kleidung das rechnet, die sind in einem Alter, wo die, ich sag mal, jeden Tag 5 cm wachsen. Da kannst du nicht jede Woche eben mal neue Sportzeug oder neue Turnschuhe kaufen. Das geht wahnsinnig ins Geld und da reicht das dann nicht mehr noch für Vereinsbeiträge oder sowas, was man halt bezahlen muss.
Dafür gibt es eigentlich das Bildungs- und Teilhabepaket, das auch diese Familie für jedes Kind beantragt hat. Damit werden zum Beispiel Klassenfahrten oder Schulausflüge bezahlt, aber es sind auch 15 Euro pro Monat für Vereinsbeiträge vorgesehen.
Habe ich noch nicht von gehört. Ich bin jetzt da auch nicht so bewandert, dass ich mich ja überall informieren tue. Ich bin mit dem Internet und so weiter ziemlich doof unterwegs. Da habe ich halt wirklich keine Ahnung.
Also verbringen die Kinder ihre Freizeit hauptsächlich zu Hause, manchmal auch in der Arche. Die Anlaufstelle des christlichen Kinder- und Jugendwerks ist nicht weit weg. Aaron ist heute dort, weil gerade Einkaufsgutscheine von einem Spender verteilt werden. Und Danny, der eine Schule für Körper- und Lernbehinderte besucht, bringt sich selbst dort ein, freut sich sein Vater.
In der Arche war jetzt zum Beispiel mit den Kleinkinderbereich betreut als Jugendlicher.
Und da bin ich jetzt mit auf die Fahrt gegangen, als Teenie-Mitarbeiter, habe es ein bisschen betreut. Ich habe nicht wirklich Hobbys, nee.
Oft genug läuft also zu Hause die Spielekonsole heiß. In jedem der 2 Kinderzimmer gibt es einen großen Bildschirm, drumherum jede Menge Chaos, Bonbonpapier, Kekskrümel oder leere Getränkeflaschen und natürlich unterschiedliche Meinungen darüber, was Aufräumen oder Saubermachen bedeuten und wer dafür zuständig ist.
Hier ist mein Bett, aber wir schlafen halt bei den Brüdern.
Mittlerweile schlafen sie gar nicht mehr in ihre Betten, die schlafen jetzt immer alle irgendwie zusammen. Und das ist jetzt hier Danny und Aaron. Wenn das Zimmer sauber wäre, alles weggeräumt, Dreckgewäsche, ich wasche jeden Tag 3-4 Maschinen. Einfach mit einem Staubsauger hier durch den Tag über, das würde ich sofort machen, aber so geht's ja nicht.
Und außerdem habe ich ja gestern aufgeräumt.
Redet euch nicht ein, das ist doch da drüben nicht aufgeräumt. Es ist nicht mehr so chaotisch wie gestern, aber es ist noch nicht aufgeräumt.
Ja, ich bin ja wirklich mal fertig.
Es gibt Schränke, die sind bis oben hin vollgestopft mit Klamotten oder Spielsachen, ein paar auf dem Boden verstreut liegende Schulhefte und eine ausgeklappte Lümmelcouch vor dem Fernseher.
Normalerweise sollte die zusammengeklappt sein, dass sie da sitzen können, auch mal ein Brettspiel machen oder sowas, aber müsste ich mich dann schon mit reinsetzen und ich mag Spiele so eigentlich gar nicht.
Deshalb finden sich Spiele in den Regalen genauso wenig wie Bücher.
So generell lesen tun wir eigentlich nicht.
Sonst gehen sie nämlich an die Bücher nicht ran. Wir haben viele jetzt weggeräumt, weggepackt und in der Arche abgegeben, auch weil sie sie nicht nutzen.
Aber ich kann ja Bücher zeigen.
In der Schule hat Jane besonders in Deutsch Probleme. Gut ist sie zum Beispiel in Mathe. Was wäre denn später mal ihr Traumberuf? Die 10-Jährige zuckt mit den Schultern.
Also da gibt's wirklich keinen richtigen Traum, aber ich glaube, ich gehe so den letzten Job, den mein Vater so hatte.
Nein, du wirst ja jetzt bestimmt nicht Reinigungskraft als Traumberuf aussuchen. Vielleicht kannst du ja deine Einsen weiter ausbauen, dass noch mehr kommen. Vielleicht wirst du ja Tierärztin. Ich glaube, das wäre was dir gefällt. Ja, mal ein bisschen höhere Ziele stecken.
Ja, aber ich werde sicher nicht so viele gute Zensuren ergattern können, dass ich das schaffen werde.
Ihre Geschwister denken ähnlich. Connor möchte YouTuber werden oder Fußballprofi. Zurzeit aber kämpft er mit ein bisschen Übergewicht und ein Verein fürs Training ist auch noch nicht gefunden.
Ich würde es niemals schaffen, einen Profiverein, aber mein Lieblingsjob wäre eigentlich im Fußballverein zu spielen oder bei Union zu arbeiten. Zum Beispiel Security oder sowas.
Und Danny möchte Polizist werden. Eigentlich.
Ich hatte da mit einer Polizistin gesprochen. Mit meiner Behinderung ist das nicht möglich. Ich kann nicht so lange laufen und nicht so schnell. Und ich würde dann nicht durch die Fitnessprüfung kommen. Also wie gesagt, Polizist wird sich in Luft auflösen. Ich weiß noch nicht, was ich machen will. Und ich bin gerade in der Schule Mitglied der Schulkonferenz. Im Namen der Schüler vertrete ich sie. Ich bin Schülervertreter und ich bin Mitglied der GEV. Elternvertretung.
Ja. Bist du Bundeskanzler, dann hast du auch einen Job.
Oh Gott.
Naja, schlechter kann er auch nicht machen.
Liest sehr gerne. Und in der Bibliothek gibt es immer nicht so neuere Bücher. Und hier scheint irgendwie ein bisschen was Neueres dabei zu sein. Wenn man Glück hat, sind manchmal schöne Sachen dabei.
Das ist böse gesagt, aber Bücher sind extrem teuer.
Also wühlt Romy, Mutter von drei Kindern und alleinerziehend, in der Bücherkiste der Hellersdorfer Arche, um ihrer Tochter zu ermöglichen, wenigstens mal ein noch nicht völlig abgegriffenes Buch zu lesen. Die Kiste steht hier im Flur und jeder und jede kann sich bedienen. Die Bücher stammen aus Spenden, genauso wie zum Beispiel Kleidung aus der Kleiderkammer oder Lebensmittel, die sich bedürftige Familien mit nach Hause nehmen dürfen. Es ist jetzt früher Nachmittag und die ersten Schulkinder treffen ein. 200 kommen regelmäßig hierher. Kinder aus den umliegenden Großsiedlungen, viele aus bildungsfernen Familien, deutsche und ausländische Kinder. Und für alle gibt es kostenlos ein warmes Mittagessen. Sie können basteln und spielen, bekommen Hilfe bei den Schularbeiten oder können im Sommer mit zum Zeltlager fahren. Alles Dinge, die für andere Kinder selbstverständlich sind, aber für Kinder aus armen Familien eben nicht. Dennoch bedeutet wirkliche Teilhabe für den Archesprecher Wolfgang Büscher noch weit mehr, als den Kindern aus armen Familien zu ermöglichen, auch ab und an mal ein neueres Buch zu lesen.
Teilhabe. Gestern hat mir jemand gesagt, warum ist es wichtig für ein Kind, wenn die Eltern es sich nicht leisten können, ins Restaurant zu gehen. Weil alle gehen ins Restaurant. Ich muss wissen, wie sieht ein Restaurant aus, wie sieht ein Hotel aus, wie ist es in der Oper mal, zumindest eine Vorstellung im Leben, wie ist es im Theater. Wie ist es, wenn man in Urlaub fährt, an der See ist, in den Bergen war? Wenn ein Kind immer nur sagt, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, dann ist das ein Desaster.
Und dieses Desaster versucht die Arche nun seit 30 Jahren wenigstens ein bisschen einzudämmen. Pastor Bernd Siegelko hat ein schmuckloses Büro in der ehemaligen Plattenbauschule in Berlin-Hellersdorf. Und hier hat er das christliche Kinder- und Jugendwerk vor 30 Jahren gegründet, um Kindern aus armen Familien wenigstens ein bisschen Teilhabe zu ermöglichen. Weil das eben eine Voraussetzung für wenigstens ein bisschen Chancengerechtigkeit im Leben sei, sagt er. Aber so richtig weit gekommen ist man da trotz aller Mühe nicht, meint er, und wirkt einerseits frustriert, andererseits aber immer noch kämpferisch. Was ist das Problem?
Also mittlerweile ist es so, dass Kinder oder Familien 4 Generationen brauchen, um aus der Armut rauszukommen. Das heißt also, unsere Kinder vererben ihre Armut weiter, wenn sie nicht eine Unterbrechung haben im System, wenn man sie nicht an die Hand nimmt und ihnen die Schulausbildung ermöglicht, sie in Berufe bringt. Und wenn Kinder schon in der 4. Klasse wissen, aus mir wird nichts, weil ich gar keine Chance habe, weil ich nicht gefördert werde, bleibe ich auf der Strecke. Die meisten Kinder, die zu uns kommen, die noch klein sind, haben große motorische Schwierigkeiten. Sie haben Schwierigkeiten, sich zu artikulieren, sie haben Schwierigkeiten zu reden. Eine Statistik sagt, dass 25% aller Viertklässler nicht lesen können in Deutschland. Bei uns sind es 80%. Und diese Kinder werden nie eine Chance haben, einmal es besser zu machen, einmal aus diesem System rauszukommen. Und es ist viel billiger heute, in diese Kinder zu investieren, damit etwas aus ihnen wird, als darauf zu warten, dass sie irgendwann dem Sozialstaat Geld kosten.
Und eigentlich soll ja nur die neue Kindergrundsicherung genau dafür sorgen, dass es besser wird. Tatsächlich ist aber nicht mehr Geld für Kinder vorgesehen, sondern lediglich das Verfahren, um Geld zu bekommen, soll vereinfacht werden, damit mehr Familien Unterstützungsleistungen auch wirklich in Anspruch nehmen. Das Bildungs- und Teilhabepaket zum Beispiel, das gibt es ja schon seit vielen Jahren, das soll nun in der neuen Kindergrundsicherung integriert werden. Aber so richtige Teilhabe hat es bisher eben auch nicht ermöglicht. Es können Klassenausflüge und Klassenfahrten oder ein günstiger Verein davon bezahlt werden, aber natürlich kein Besuch im Restaurant oder in der Oper, eine teure Musikschule oder gar Leistungssport. Romy sucht jetzt hier im Flur immer noch nach Büchern für ihre Tochter. Aber sie hat auch einen Sohn, der erfolgreich fechtet. Und der kann dabei noch so gut sein, ihr Geld reicht einfach nicht, damit er mit den anderen mithalten kann.
Die Kinder sind auf das Wohlwollen von anderen Leuten angewiesen oder von Spendern angewiesen. Also zum Beispiel hat die Arche uns unterstützt, damit mein Sohn zur deutschen Meisterschaft fahren kann, weil ich einfach selber das Geld nicht hatte.
Für die Reise?
Für die Reise, für den Wettkampf. Und so ein Florett zum Beispiel, das muss ich mir auch von der Nase abspielen. Also ich sage ihm, er soll vorsichtig sein, aber die können auch beim Training oder Wettkampf brechen. Aber so ein Florett kostet, weiß ich nicht, zwischen 120 und 180 Euro. Dann erklärt mir das Jobcenter, ja, der Junge könnte auch schwimmen gehen, so eine Badehose könnte halt nur 10 Euro. Ja, aber der Junge ist halt Florettfechter und er ist in diesem Sport halt sehr gut. Und der Junge möchte halt nicht schwimmen gehen.
Und das bedeutet für Romys Sohn eben, dass er nicht dieselben Chancen hat wie Kinder aus reicheren Familien. Das gilt im Übrigen nicht nur für den Sport, sondern auch für die Bildung. Ich bin jetzt in das Untergeschoss der Arche heruntergestiegen, denn hier ist die Küche und der große Raum zum Essen. Und hier steht heute Alex hinter der Theke. Er ist 16, stammt aus einer armen Familie, ist mit Geschwistern bei seiner alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, war als kleineres Kind immer hier zum Spielen und Hausaufgaben machen und absolviert jetzt sein Praktikum in der Arche. Und er weiß genau, was es in der Schule bedeutet, wenn die Eltern wenig Geld haben.
Ja, also in der Grundschule kenne ich das halt noch, dass wir alles immer beantragen mussten und so. Das war halt ein bisschen extra Stress, aber haben wir dadurch halt noch gedeckelt bekommen. Problem ist, dass es nur vorgesehen ist, dass Kinder aus Hartz IV kommen nur bis zur 10. Klasse. Das ist vorgesehen. Bedeutet, bis zur 10. Klasse bekommt man als Hartz IV-Kind die Schulbücher gestellt. Und danach, also Abiturklasse, musst du sie selber kaufen. Es ist also nicht vorgesehen, dass du, wenn du aus einer Hartz IV-Familie kommst, dass du klug bist. Also es ist nicht vorgesehen, dass du Abitur machst.
Und das sei leider kein Einzelfall, meint Pastor Bernd Siegelko.
Ich glaube, dass man ein Land und seine Qualität messen kann am Stand der Kinder. Und dann haben wir einen ganz schlechten Stand, weil wir schließen nicht nur bei PISA schlecht ab, sondern wir schließen auch bei der Kinderfreundlichkeit ganz schlecht ab. Und wir schließen bei der Chancengleichheit überhaupt nicht ab, denn es gibt keine Chancengleichheit für Kinder in unserem Land.
Im Untergeschoss der Arche vom christlichen Kinder- und Jugendwerk haben sich ein gutes Dutzend Mütter und einige Väter zum Elternfrühstück versammelt. Denn hier werden nicht nur Kinder aus armen Familien, sondern auch deren Eltern betreut. Ob mit praktischer Hilfe oder auch mal unauffällig pädagogisch, kurz bevor die Brötchen geschmiert werden. Heute von den beiden Arche-Mitarbeiterinnen Nele Tönnissen und Karin Siegelko.
Also wir wollen uns ja nicht nur treffen, sondern wir wollen den Eltern was mitgeben.
Bevor wir gemeinschaftlich starten, haben wir gedacht, wir spielen noch mal ein bisschen unsere Spielregel miteinander. Da ist es so, dass wir uns einfach wünschen, dass alle pünktlich sind. Und wir wollen ja auch ein gutes Vorbild unseren Kindern sein. Das heißt, wir möchten, dass sie pünktlich zur Schule gehen, wir möchten, dass sie pünktlich nach Hause kommen. Also es ist doch auch cool, wenn wir uns genauso dran halten und auch pünktlich zu unseren Sachen kommen.
Ich glaube, ihr schafft es alle, diese kurze Stunde ohne eine Zigarettenpause einlegen zu können. Einfach. Wir waren, wie gesagt, Vorbild. Das dürfen die Kinder in der Schule auch nicht und die Jugendlichen. Also das schafft ihr, ne? Die Lunge ist ja vorher schon frisch geteert.
Die meisten Mütter in der Arche sind alleinerziehend und haben mehrere Kinder. Fast alle leben von Transferleistungen, einige stammen nicht aus Deutschland und alle müssen mit sehr wenig Geld auskommen. Hier haben sie jetzt mal die Möglichkeit, sich entspannt an einen liebevoll dekorierten, gedeckten Tisch zu setzen. In demselben Haus, in dem ihre Kinder nach der Schule ein kostenloses, warmes Essen bekommen, ihre Nachmittage verbringen, spielen, Hausaufgaben machen oder Sport- und Freizeitangebote nutzen. Der Arche geht es darum, die Eltern so zu stärken, dass sie die Bildungschancen und Teilhabemöglichkeiten, die es gibt, für ihre Kinder ergreifen. Und das so ganz nebenbei bei Kaffee und Käsebrötchen.
Genau, wir wollen heute mit euch in ein Thema starten. Was ist denn eigentlich Kindheit? Und was ist für euch eigentlich Kindsein?
Ja, Mama kümmert sich immer.
Ja, früher war Kindheit halt mit 12, 13 vorbei. Und was wir heute haben, ist einfach die Freiheit, dass Kinder theoretisch gesehen fast alles machen können, was sie wollen. Ja, wir sind nicht mehr daran geprägt, was haben Mama und Papa für einen Beruf? Muss ich auch diesen Beruf erlernen? Oder Mama und Papa haben vielleicht nicht so viel Geld und können mir kein Studium finanzieren? Bei uns in Deutschland haben wir ja die Möglichkeit da über Leistungen wie BAföG oder so, dass sie trotzdem eine Ausbildung machen können, das, was sie möchten.
Aber genau das ist für viele Eltern hier manchmal schwer zu glauben und noch schwerer zu realisieren. Viele können ihren Kindern hier eben nicht vorleben, dass eine Ausbildung und ein Beruf zu einem besseren Leben verhilft. Die einen, weil sie aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten können und einige auch, weil sie den Nutzen von Erwerbsarbeit generell anzweifeln. Denn bei allen hier reicht das Geld vorne und hinten nicht. Bei denen, die vom Bürgergeld leben, reicht es nicht. Und bei denen, die für einen geringen Lohn arbeiten gehen, reicht es auch nicht. Und darunter leiden die Kinder, erzählen die Mütter.
Ich bin der Geringverdiener. Ich kriege null Leistung von Amt. Die Schulbücher kosten. Klassenfahrt bezahlen wir alleine. Jetzt kommt in der Schule die Skifahrt. Das möchte man alles dem Kind ermöglichen. Aber man muss als Geringverdiener halt gucken, wo hole ich es her. Also nach Abzug aller Rechnungen haben wir ein Wochenbudget aktuell um die 100 Euro.
Weil die Geringverdiener, die aus allem rausfallen, die Kinder sind noch mehr angeascht als die Kinder, die vom Bürgergeld leben. Und das kann nicht irgendwo sein, dass es dann irgendwo heißt, also gehe ich jetzt arbeiten voll, bin aus dem Bürgergeld raus und muss bei meinen Kindern mehr Nein sagen, als wenn ich im Bürgergeld drin bin.
Deswegen fehlt, glaube ich, auch die Motivation, zu sagen, den Stress, Kinderbetreuung, Kind abholen müssen von der Kita, Schule ruft wieder an, weil irgendwas mit dem großen Kind war. Und das für Geld, wo ich als Bürgergeldempfänger wahrscheinlich am Ende mehr habe. Da fehlt einfach dann auch Motivation.
Und genau hier müsse man dann ansetzen und die Eltern motivieren, Vorbild zu sein, meint Nele Tönnissen.
Genau, die Frage ist natürlich, auf welcher Grundlage man so argumentieren sagt, Arbeit lohnt sich nicht, ob es am finanziellen Wert liegt oder an der eigenen moralischen Vorstellung. Weil wenn ich selber natürlich aus dem Haushalt komme, wo generationstechnisch noch nie Arbeit stattgefunden hat, ja, ist es natürlich schwierig, das durchzubrechen.
Also versuchen die Mitarbeiterinnen der Arche genau das. Sie üben mit Familien einen strukturierten Tagesablauf ein und stellen damit sicher, dass die Kinder später auch am Schulunterricht teilnehmen, erzählt Karin Siegelko.
Aus diesem Grund haben wir im Kleinkinderbereich hier verschiedene Gruppen. Und die letzte Gruppe muss morgens um 8 hier sein, das letzte Jahr, bevor es in die Schule geht, damit die Eltern lernen, du musst hier pünktlich sein. Das Kind kann nichts dafür, wenn es zu spät kommt. Aber das ist ein Training, was die Eltern hier durchmachen, damit sie es für die Schule schaffen.
Eltern sollen so motiviert und gestärkt werden, damit sie ihren Kindern das ermöglichen, was sie selbst nie erfahren haben. Viele von ihnen haben selbst keinen Schulabschluss und deshalb Hemmungen, das eigene Kind zum Beispiel am Gymnasium anzumelden. Einige haben Sprachprobleme, waren selbst nie im Museum oder im Sportverein, viele noch nie im Urlaub, lesen selten Bücher. Und dann sei es eben auch schwierig, seine Kinder dafür zu begeistern, meint Nele Tönnissen. Da brauche es dann einfach Hilfe und Unterstützung.
Wir machen ja gezielt Elterncoachings, wo wir Eltern bestimmte Situationen oder Sachen beibringen oder anregen, darüber nachzudenken, ob sie das machen möchten. Also wir haben zum Beispiel einen Elterntreff, mit dem wir auch zusammen in einem Museum waren, um ihnen auch zu zeigen, wie wertvoll eine Museumszeit ist. Und dass es nicht nur ist, ich gucke mir ein paar Tafeln an, sondern die Gemeinschaft, sich zu informieren, danach darüber zu sprechen, vielleicht noch mehr Anregungen zu bekommen, sagen, hey, ich interessiere mich auf einmal für dieses Thema und ich möchte was davon lernen. Ich glaube, dass man viel daran arbeiten kann, wenn man gerade auch schon im Niedrigbildungssektor, auch im Elementarbereich in der Kita, da anfängt als Erzieher zu gucken, wie kann ich meine Eltern von meinen Kindern, die in meine Gruppe gehen, da in der Richtung auch fördern und anschubsen durch Projekte.
Und ähnliche Hilfestellungen bräuchten einige Eltern auch beim Umgang mit Geld. Weil die Familien im Vergleich zu anderen ja immer noch arm seien, selbst wenn sie durch die neue Kindergrundsicherung vielleicht ein paar Euro mehr auf dem Konto haben sollten.
Weil in dem Augenblick, wo ich mehr Geld habe, gebe ich mehr Geld einfach aus. Also das ist die Schwierigkeit dahinter.
Das wenige Geld gut einzuteilen ist ein Problem. Also bemühen sich die Mitarbeiterinnen der Arche, die Eltern entsprechend zu beraten. Sie geben Tipps, welche Hilfeleistungen ihnen zustehen und wie man sie beantragen kann. Geld sei das eine, aber genauso wichtig seien Ideen wie Elternfrühstück, Elterncoaching oder Elternberatung zum Wohle der Kinder, sagen die Betreuerinnen Nele Tönnissen und Karin Siegelko.
Wenn wir in die Kinder investieren, müssen wir in die Eltern auch investieren. Damit es zu Hause ist, muss sich ja irgendwas ändern und der Gedanke muss sich ändern. Und wenn wir das bei den Kindern und Eltern erreicht haben, dann geht es auch vorwärts. Und für jeden, der es geschafft hat, kann andere sehen, oh, boah, super.
Und wir erleben, dass Eltern, die lange bei uns sind, die lange auch, ja, mit denen wir pädagogisch gearbeitet haben, mit denen wir Zeit verbracht haben, dass die Kinder wiederum aber auch eine Zukunftsperspektive haben.
Also ich habe mir den ganzen Ordner jetzt mal angeguckt und die Frage war ja jetzt über diese ganzen anderthalb Jahre, wenn ich es richtig jetzt verstanden habe, was ist da alles passiert und weswegen ist das jetzt so wenig Geld beziehungsweise was ist überhaupt das Richtige?
Martina Nowak von der Sozialberatungsstelle der Caritas in Berlin-Lichtenberg sitzt vor einem dicken Aktenordner mit Papieren, Bescheiden, Kontoauszügen, Anträgen, Fragebögen und ausgedruckten E-Mails. Gemeinsam mit Clara, die mit ihrem 6-jährigen Sohn seit 1,5 Jahren vom Jobcenter lebt und große Geldsorgen hat.
Der letzte Bescheid ist 1.400 Euro. Alleine schon meine Miete sind 1.000 Euro.
Die zahlt nicht das Jobcenter?
Na, die ist halt mit drin. Also ich habe 400 Euro für das Kind und mich im Monat. Also da ist jetzt auch noch nicht groß irgendwelche anderen Abzüge, ne? So Telefon, Pipapo. Das muss ich alles von diesen 400 Euro bezahlen. Ja, es ist logischerweise rutscht man da ins Minus, weil es ist einfach vorne und hinten zu wenig. Wenn ich einkaufen gehe, da, wo ich früher weiß, na, dafür habe ich vielleicht 20 Euro bezahlt, sei es das Doppelte oder für so einen 3-4 Tage Einkauf, dann plötzlich 70 Euro. Da denkst du so, hä, was habe ich denn in meinem Korb? Also es ist ja nicht normal. Mein Kind hat im Dezember Geburtstag, Nikolaus, Geburtstag, Weihnachten, das sind alles so Sachen. Und man denkt, oh Gott, das sind wieder nur Ausgaben. Und irgendwie, wenn die Geldnot so groß ist, kommt man irgendwann in so ein Loch. Da denkt man, okay, bringt ja eigentlich nichts. Genau, und dann wollte ich das einfach mal überprüfen lassen, die ganzen bescheide und bin deswegen hierher gekommen.
Und damit ist Clara eine von ganz vielen, die sich im Dschungel des Hilfesystems nicht zurechtfinden. Denn je nach Situation gibt es Bürgergeld, Kindergeld, Elterngeld, Wohngeld, Kinderzuschlag, Unterhaltsvorschuss, das BUT, Bildungs- und Teilhabepaket, den Berlin-Pass, eventuell Geld vom Jugendamt oder der Rentenkasse und. Und alles ist mit Rennerei und komplizierten Anträgen verbunden, sagt Martina Nowak.
Es ist super kompliziert, die Rennereien von einem Amt zum anderen. Die ständige Nacharbeiten von Bewilligungspapieren, also ne, das Jobcenter bewilligt ein halbes Jahr. Das hat zur Folge, dass der Berlin-Pass für die Kinder auch nur ein halbes Jahr bewilligt wird. Dann muss ich also nach einem halben Jahr wieder losrennen, einen neuen BOT-Pass machen, den Berlin-Pass verlängern, in der Schule abgeben, in der Kita abgeben. Das geht alle halbe Jahre von vorne los. Wenn eine Familie so viel arbeitet, dass sie Wohngeld und Kinderzuschlag bekommt, geht das Gleiche genauso los. Da habe ich noch zwei Behörden, die ich bedienen muss. Familienkasse für den Kinderzuschlag plus Wohngeldamt fürs Wohngeld. Also ein bisschen provokativ gesagt, sind die schwierigen Formulare so kompliziert gemacht, um möglicherweise viele davon abzuhalten, zu verstehen, was denn da überhaupt irgendwie überhaupt an Rechtsansprüchen zu bekommen ist.
Und diese Rechnung geht in vielen Fällen auf, weil Familien oder Alleinerziehende irgendwann resignieren, vielleicht auch Sprachprobleme haben und keine Hilfe bekommen, wenn sie sich nicht selbst darum kümmern, so wie jetzt Clara. Die 35-jährige ausgebildete Erzieherin hat den Boden unter den Füßen verloren, als sie nach der Trennung von ihrem Partner erst keine Wohnung fand und dann ihren Job verlor, weil sie zu oft wegen des kranken Kindes fehlte. Und weil das Jobcenter nun auch noch annimmt, dass der Vater sich zur Hälfte an der Betreuung des Sohnes beteiligt, geht es Martina Nowak nun für Clara um jeden Euro.
Das Jobcenter geht ja davon aus, dass sie das reine Wechselmodell fahren. Wechselmodell heißt tatsächlich, und das sieht man hier auch auf der ersten Seite der Erklärung, annähernd hälftige oder abwechselnde Betreuung.
Ja.
Und die oder derjenige, der beim Jobcenter ist, bekommt dann auch nur den halben Regelsatz. Dieser Regelsatz fürs Kind wird gekürzt und der Alleinerziehendenzuschlag wird gekürzt um die Hälfte. Also es sind zweimalige Verluste, ja, also es sind 264 Euro, die dann fehlen. Die ihnen fehlen.
Ja.
Und dieses Geld fehlt seit Monaten. Clara fühlt sich ohnmächtig, sie sieht keine Chance, sich zu wehren oder Rat und Hilfe im Behördendschungel zu bekommen.
Also beim Jobcenter wird man komplett hängen gelassen. Ich hatte 4 Monate kein Geld, gar kein Geld. Man kriegt keine Termine, man kommt im Telefon. Ich habe Screenshots auf dem Telefon, wo ich 56 Minuten in der Warteschleife beim Jobcenter hänge. Kommt keine Reaktion, es kommt keine Reaktion auf Unterlagen einreichen, weil das alles nur noch per App geht. Dann heißt es, oh, das ist verloren, dann schickt man es nach. Und also es ist katastrophaler Haufen. Ich hatte noch nie einen persönlichen Termin beim Jobcenter. Ich war noch nie bei jemandem, wo ich gesagt habe, hier, wie sieht denn das aus, warum ist denn das nicht berechnet oder wie kommt die Berechnung zusammen. Wenn ich ein Schreiben an Jobcenter per dieser wundervollen App schicke, kommt keinerlei Reaktion. Ich habe jetzt 2 Schreiben gemacht, warum ich für Oktober nur diese minimale Summe bekomme. Es kommt keine Reaktion, gar nichts. Diesen Berlin-Pass, dass mir ein 9-Euro-Ticket zusteht. Sowas wusste ich alles nicht. Museen und sowas, dass es alles vergünstigt ist. Ich bin da halt auch nicht so drin. Ich denke mir, okay, Jobcenter will ich ja nur übergehen, teilweise, ne? Nur übergangsweise. Mehr will ich doch da gar nicht. Ich würde ja gerne schnellstmöglichst da wieder weg. Aber wenn es vorne und hinten fehlt, man kommt wirklich in so ein Loch. Dann wird man nicht wahrgenommen, dann wird man nicht ernst genommen, dann kriegt man keine Termine. Und dann denke mal, okay, gut, da brauche ich mich jetzt auch noch nicht bewerben. Ich möchte ja erstmal meine Gelder haben. So, ne? Das ist wirklich schwer.
Dass es mit der neuen Kindergrundsicherung leichter werden wird, glaubt Martina Nowak nicht. Denn auch in Zukunft werden arme Familien bei mehreren Behörden Bittsteller sein müssen, um Geld für sich und ihre Kinder zu bekommen.
Die Kinder sind zwar an einer Stelle, der sogenannten Familienkasse, aber die Erwachsenen sind dann wieder beim Jobcenter oder beim Wohngeldamt. Das verändert sich leider nicht. Es verändert sich ein bisschen dahingehend, dass diese zusätzlichen Dinge wie Bildungs- und Teilhabepaket, Kinderzuschlag, also dass das alles zusammengefasst wird und vereinfacht wird. Das ist aber alles innerhalb einer Behörde und es wird nicht behördenübergreifend gedacht. Und es wird schon lange nicht darüber nachgedacht, ob eigentlich mehr
an finanziellen Bedarf da ist. Also sprich, was ist eigentlich für ein Kind notwendig, dass es ohne Mangel erleben und ohne Verzicht groß werden kann. Ich war auch eine Verfechterin für die Kindergrundsicherung, bin aber mittlerweile entsetzt, was da politisch runtergeredet worden ist.
Deshalb werde ihr Job wohl auch in Zukunft für Millionen Menschen überlebenswichtig sein, sagt Martina Nowak und wirkt dabei ganz und gar nicht zufrieden.
Ich würde am liebsten sagen, ich bin unwichtig, aber das stimmt nicht. Ich bin im Prinzip das Sprachrohr der Menschen, weil die so still sind. Also es hat einfach viel mit Scham zu tun. Es wird nicht darüber geredet, wenn zu wenig Geld da ist, weil es ja immer damit zu tun hat, dass man rübergebracht bekommt. Da bist du ja selber dran schuld.
Im Wartezimmer bei der Familienkasse Berlin-Brandenburg in Potsdam sitzt Daniel, ein schlanker, durchtrainierter Mit-40er, der es offensichtlich eilig hat. Er stammt aus Ungarn, spachtelt in Deutschland Wände für eine große Baufirma und ist seit kurzem alleinerziehender Vater des 3-jährigen Oliver. Und seitdem hat er große Probleme, finanziell über die Runden zu kommen.
Mein Sohn ist bei mir. Da musste ich halbieren meine Zeit, kann man sagen, wegen Kita. Und in Woche kann ich auch nicht neben dem Kind zu viel arbeiten. Schaffe ich nicht. Weil habe ich nur 10 Stunden Rechtsanspruch, Kita. Und in diese 10 Stunden muss ich auch fahren, arbeiten, bringen und abholen von Kita. Schnell, schnell, schnell. Nicht einfach.
Und deshalb ist er dringend auf Unterstützung angewiesen. Und hier will er jetzt fragen, warum sich die Kindergeldzahlung so verzögert. Und er möchte nach dem Kinderzuschlag fragen, der Eltern zusteht, die zwar arbeiten, aber sehr wenig verdienen. Nach einer Viertelstunde ist er mit seiner Wartenummer dann auch an der Reihe.
Dann sind die Antragsunterlagen erstmal so vollständig. Sieht sehr gut aus. Gebe ich das schon mal so weiter. Und dann haben wir, was das Kindergeld angeht, erstmal alles erledigt. Und jetzt wollten Sie gegebenenfalls noch Kinderzuschlag beantragen?
Ja.
Okay. Ich würde Ihnen einmal den Antrag mitgeben. Den können Sie sich ganz in Ruhe einmal zu Hause angucken. Wichtig ist, dass Sie diesem Antrag auch am besten einmal schon mal beifügen, die 6 letzten Lohnabrechnungen. Wenn Sie irgendwie einen Mietvertrag, den können Sie gerne einreichen.
Hab ich auch.
Nebenkostenabrechnungen, Werbungskosten irgendwie zur Arbeitsstelle oder so, wenn Sie zur Arbeit fahren oder wie auch immer, die können Sie hier alle angeben. Können Sie sich ganz in Ruhe angucken, wie gesagt, und können den Antrag dann gerne hier einreichen.
Okay.
Ja?
Und das klingt nun doch nach einem ganz schön großen bürokratischen Aufwand und viel Zeit, die vergehen wird, bis endlich Geld auf Daniels Konto landet. Wenn alle Hilfsleistungen zu einer zusammengefasst würden und aus einer Hand kämen, wie das bei der geplanten Kindergrundsicherung der Fall sein soll, wäre das eine große Hilfe und weniger aufwendig.
Aber diese viel Papiersachen und so weiter wegen Bearbeitung, das ist zu lang dauert. Das ist nicht normal.
Ja.
Erste Mal, was noch brauchen, habe ich eingereicht. Jetzt habe ich noch mal einen Brief bekommen, was noch brauchen. Jetzt habe ich zusammengesammelt, noch mal. Und das ist zu viel, viel, viel. Neben einem Kind, ein 3-jähriger Kind und neben Arbeitsstelle und. Ich habe auch Jobcenter beantragt. Das ist auch ein bisschen Hilfe. Jetzt noch Familienkasse. Überall brauchen immer anderes Papier. Und am Schluss habe ich ein ganzes Büro zu Hause. Ja, wäre besser, wenn eine Platz kann man auch alles erledigen. Wäre sehr schön.
Ob es wirklich so schön wird, steht noch nicht fest. Mit dafür verantwortlich wird vermutlich Michael Grund sein. Er ist der Chef der Familienkasse Berlin-Brandenburg und hat sein Büro am anderen Ende des Flurs. Bisher hat er hier nur Kindergeld und Kinderzuschlag ausgezahlt und Eltern gegebenenfalls die Empfehlung mitgegeben, das Bildungs- und Teilhabepaket beim Jobcenter, bei der Stadt, der Gemeinde oder dem Landkreis zu beantragen, je nachdem.
Wir zahlen für ca. 750.000 Familien mit 1,2 Millionen Kindern hier in Berlin-Brandenburg Kindergeld aus. 3 Milliarden Euro im Jahr und im Kinderzuschlag zahlen wir eben an Familien, die erwerbstätig sind, die berufstätig sind und wo trotzdem eben das Geld nicht ausreicht, um den Kindern anständige Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Und damit haben wir natürlich eine große Verantwortung.
Und diese Verantwortung könnte bald noch größer werden. Bei der Kindergrundsicherung soll es einen Grundbetrag geben, den jedes Kind bekommt, und einen Zusatzbetrag, der abhängig ist vom Einkommen der Eltern. Kindergeld, Kinderzuschlag, Kinderregelbedarf aus Bürgergeld und Sozialhilfe sowie Teile des Bildungs- und Teilhabepakets sollen künftig in der Kindergrundsicherung zusammengefasst werden. Und das werde gar nicht so einfach, meint Michael Grund, wenn man mal überlegt, dass es viele Unterstützungen von vielen unterschiedlichen Behörden gibt und einige auch noch miteinander verrechnet werden.
Unsere Arbeit wird ja tagtäglich dadurch beeinflusst, dass Familien von unterschiedlichsten Behörden Geld bekommen. Und zwar insofern, dass wir uns, ob mit der Wohngeldstelle, einem Jobcenter, mit einem Jugendamt verständigen müssen, werden dort Leistungen gewährt, die auf unsere Leistungen anzurechnen sind, also sprich auch beim Kinderzuschlag zu berücksichtigen sind, beziehungsweise beim Bürgergeld wird der Kindergeldanspruch der Kinder berücksichtigt. Und so entstehen natürlich zwischen den einzelnen Behörden auch Erstattungsansprüche, die auch befriedigt werden müssen, die letztendlich natürlich auch einen bestimmten bürokratischen Aufwand nach sich ziehen.
Also das heißt, wenn man jetzt sagen würde, alles aus einer Hand, würde das Ihre Arbeit vereinfachen oder erschweren?
Alles aus einer Hand würde in jedem Fall die Arbeit erleichtern, insofern, dass diese Erstattungsverfahren sich erübrigen würden. Allerdings muss man auch klar sagen, dass alles aus einer Hand aktuell aus meiner Sicht utopisch ist. Weil wir von Bürgergeld, von Jugendhilfeleistungen, von Unterhaltsleistungen, von Kindergeld, von Kinderzuschlag, von Bildung und Teilhabeleistungen reden. Es ist ein riesiger Blumenstrauß an Leistungen, die es aktuell für Familien gibt. Und die sowohl in Verantwortung von Bundesbehörden, als auch von Landesbehörden, als auch von Kommunalbehörden gewährt werden. Und die alle zusammenzuführen und unter einem Dach bearbeiten zu lassen, halte ich aktuell für utopisch. Also dafür bräuchte es massive gesetzliche Veränderungen, weit über die Kindergrundsicherung, die geplante Kindergrundsicherung hinaus.
Entscheidend sei nun, wie das konkrete Gesetz aussieht und welche anderen Behörden involviert seien. Grundsätzlich sei man gut vorbereitet und mit vielen anderen Ämtern sowieso gut vernetzt.
Ob jetzt mit den Jobcentern, ob mit den Jugendämtern, mit den Wohngeldstellen, die oftmals bei den Sozialämtern mit verortet sind, überhaupt mit den Landkreisen, mit den Berliner Bezirken, weil das ja unser täglich Brot ist, mit anderen Behörden zusammenzuarbeiten. Wir sind eine Behörde, die über diese Datenmenge verfügt, um an die größte Gruppe der deutschen Bevölkerung, nämlich Familien, Leistungen auszuzahlen. A. Und B, die in der Lage ist, auch Zahlungen in diesem Umfang zu realisieren.
Bisher seien nur knapp die Hälfte der Leistungen, die armen Eltern zustehen, auch wirklich abgerufen worden, schätzt Michael Grund. Aber das soll sich ja nun mit der neuen Kindergrundsicherung ändern. Alles soll einfacher werden, einige Leistungen müssen nicht mehr gesondert und fast alle sollen digital beantragt werden können. Nun hat ja inzwischen wirklich jede Familie mindestens ein Smartphone, die große Mehrheit auch einen PC, aber eben nicht alle. Schließt die Digitalisierung arme Menschen nun eher ein oder eher aus?
Eine alleinerziehende Mutter oder auch ein alleinerziehender Vater, der berufstätig ist, für die ist eben der Besuch einer Behörde in unseren regulären Öffnungszeiten oftmals eine echte Herausforderung, weil das muss ja alles dann noch in Einklang gebracht werden mit der Arbeit, der Kinderbetreuung. Und ich glaube, da ist ein Angebot, zu bestimmten Zeiten online einen Termin zu machen, auch ein zeitgemäßes Angebot. Und ich denke, dass das heute der Standard ist. Wir brauchen auch eine Online-Antragstellung. Weil Familien dann, wenn sie Zeit haben und das kann Mittwochabend sein oder auch Sonntagvormittag, einen Antrag stellen möchten.
Die Kindergrundsicherung wird frühestens 2025 starten. Vorher muss das Gesetz noch vom Bundestag und Bundesrat genehmigt werden. Vieles sei noch ungeklärt, meint Michael Grund. Vermutlich wird dann auch die Leuchtschrift Familienkasse vor seinem Bürogebäude ausgetauscht werden in Familienservice. Der Servicegedanke werde hier aber sowieso groß geschrieben. Eine hakelige und zeitraubende Umstellung auf die neue Kindergrundsicherung könnten sich arme Familien nämlich nicht leisten.
Am Ende geht es darum, auch aus Sicht der Familien, dass wir so schnell wie möglich das Geld in der richtigen Höhe auszahlen. Wenn zukünftig über den dann ja Familienservice auch für die jetzigen Bürgergeldkinder, Kindergrundsicherung ausgezahlt wird, dann ist da natürlich auch die Erwartung da, dass wir da ganz schnell Leistung gewähren. Weil da gibt es halt keine finanziellen Rücklagen.
Kinderarmut, wenn Familien zu wenig Geld haben. Das war das Wochenendjournal. Am Mikrofon war Anja Nehls. Danke fürs Zuhören.